Guten Morgen. Wenn wir da hinten in dem Raum beten für einen Gottesdienst, dann höre ich immer mal so eine Formulierung, die hat sich schon ein wenig festgemacht. Herr, bitte mach, dass heute niemand so geht, wie er gekommen ist. Und ich bin auch sicher, das geschieht. Aber gerade heute, denke ich, ganz besonders, möchte man fast sagen, ich bin zuversichtlich, dass sich das heute erfüllt. Ich möchte heute mit euch über ein Erbe reden, das uns Jesus zugesagt hat. Und dieses Erbe ist besonders im pfingstlichen Umfeld zu Hause, ist aber trotzdem immer wieder umkämpft, weil es dafür von jedem Gläubigen eine mutige Entscheidung braucht. Und diese Entscheidung lautet, ja, ich will das. Und ja, ich gebe dafür Kontrolle an Gott ab. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Und als er sich auf den Weg in den Himmel gemacht hat, hat Jesus gesagt, Johannes 16,7, es ist gut, dass ich gehe, weil ich euch dann den Heiligen Geist senden werde. Und in Apostelgeschichte 1 steht drin, dass er sagt, wartet in Jerusalem auf eine Kraft aus der Höhe, die ich euch senden werde. Der Heilige Geist wird im Urtext Parakletos genannt, was der Herbeigerufene oder der Helfer bedeutet. Und Jesus hat sich als der Parakletos von seinen Jüngern verstanden. Und Jesus hat in seiner unendlichen Weisheit natürlich gewusst, dass es nach den 12 Jüngern irgendwann noch mehr Jünger geben wird. Und dass diese Jünger eben auch einen Parakletos brauchen. Und deswegen haben der Vater und er damals ausgemacht, pass auf, wenn ich hochgehe, dann schicken wir aber den Heiligen Geist runter. Damit auch die, die jetzt noch nicht wissen, dass sie gläubig werden, dass die, wenn sie gläubig werden, einen Parakletos haben. Und dieser Parakletos, dieser Helfer auf der Erde, der befähigt jeden, der sich auf ihn verlässt, Zeuge für Jesus zu sein, bis an die Enden der Erde. Und wenn das doch so ist und wenn Jesus sich das doch wünscht, dass jeder diesen Parakletos hat, dann müsste es doch eigentlich unser dringendstes Bedürfnis sein, diesen Helfer auch in unser Leben zu holen. Vor 120 Jahren hat sich in Los Angeles in der Azusa Street 312, also wenn ihr die Hausnummer nicht wisst, ne, eine Erweckung ergeben. In dieser Zeit war es so, dass Hexerei und Wahrsagerei und sonstiger Schmu einen breiten Teil der Gesellschaft erreicht hatte. Und dann gab es Christen und die haben gesagt, aber wir haben doch einen allmächtigen Gott. Und die haben ja recht, sie haben einen allmächtigen Gott. Aber wenn wir doch einen allmächtigen Gott haben, dann können wir es doch eigentlich nicht zulassen, dass Hexerei, Wahrsagerei und sonstiger Schmu sich so breit in der Gesellschaft macht. Guckt euch mal unsere heutige Gesellschaft an, was man da alles an Schmu aufnehmen kann und was angeblich so wahnsinnig wichtig ist. Und diese Menschen damals, die haben gesagt, da muss es was dagegen geben. Schau doch mal in der Apostelgeschichte, wie Gott sich da gezeigt hat. Und haben gesucht und haben gebetet und haben sich gewünscht, dass Gott wieder so deutlich mit Zeichen auftritt, wie in der Apostelgeschichte, wie in den Anfängen. Und wer die Apostelgeschichte liest, übrigens mein Lieblingsbuch, weil es zeigt, dass Gott ganz einfache, normale Menschen wie dich und mich gebraucht, um das Reich Gottes groß zu machen. Da war niemand superheilig und ausgesondert und besonders, sondern es waren einfach ganz normale Menschen. Das war kein Erlöser 2, 3, 5, 8, 22, sondern das waren Menschen wie du und ich. Und die haben gewirkt. Und Gott hat durch sie gewirkt. Und das, was gewirkt worden ist, war heftig. Und durch diese Sachen, die da passiert sind, sind Menschen auf unterschiedlichste Weise gebunden, frei geworden. Also, als dieser Pastor Sämer am 9. April 1906 die Bibelstelle aus der Apostelgeschichte 1,8 vorlas, da steht, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde, geschah Unglaubliches. Die Anwesenden machten Erfahrungen mit Geistestaufe und Zungenrede. Einige Gemeindeglieder fingen an, in neuen Sprachen zu beten und der Heilige Geist goss sich aus auf die kleine Versammlung. Schon bald sprachen sich die Ereignisse in der Gegend herum und nach einigen Wochen war das bis dahin genutzte Haus zu klein für die wachsende Anzahl an suchenden und hungrigen Menschen. Nach einem Jahr hatte die Gemeinde bereits 1500 Mitglieder und es ging noch weiter. Zeitweise mussten 3 Gottesdienste am Tag gefeiert werden, um die Menge der Menschen zu bewältigen. An 7 Tagen die Woche. Das ist schon mal Wirkung. Der Heilige Geist wurde über die Menschen ausgegossen, die Menschen sprachen in neuen Sprachen und Heilungen geschahen. Es kamen Menschen von weit her und als sie wieder in ihre Gemeinden zu Hause waren, verbreiteten sie das Feuer Gottes. Reinhard Bonnke, ein erfolgreicher Evangelist unserer Zeit, hat dazu gesagt, der Schwerpunkt der Lehre der Azusa Street Erweckung betont die Vollmacht wesentlich mehr als die Heiligung. William J. Sämer, der Vater der Azusa Erweckung, hat damals klargestellt, dass die Taufe im Heiligen Geist die Kraftausrüstung der Gemeinde für die Erfüllung des Missionsauftrags in den letzten Tagen vor der Wiederkunft von Jesus ist. 120 Jahre her. Und ich werde euch nachher noch nachweisen, dass es eine Pause von etwa 1500 Jahren gab für diese Dinge. 1500 Jahre, in denen das vergraben worden ist und nur noch sehr, sehr wenige es überhaupt praktiziert haben. Pfingstgemeinden stehen in dieser Tradition. Dort findet man Gottesdienste, die nicht nur mit der Gegenwart Gottes im Lobpreis und Predigt rechnen, sondern auch das Reden Gottes in persönliche Situationen hinein und darüber hinaus Zeichen und Wunder erwarten. Das hat mich damals echt beeindruckt, dass man nicht nur glaubt, Gott ist, sondern Gott kann wirken in meinem Leben. Und wenn ich heute vor einer Entscheidung stehe, kann ich mit Gott zusammen eine wesentlich coolere Entscheidung treffen als ohne ihn. Und wenn ich irgendwas tue, kann es wesentlich wirkungsvoller sein als ohne ihn. Wie leicht fällt es dir, von Jesus und deinem Glauben zu erzählen, Menschen auf den einen einzigen Erlöser hinzuweisen? Wie wäre es, wenn Gott dir dafür Kraft aus dem Himmel zur Verfügung stellt, dass dir die geistlichen Dinge leichter von der Hand gehen? Dass du Mut hast und mit Zuversicht unterwegs sein kannst in einer Welt, die Erlösung braucht, es aber selten als Gesprächsthema zulässt? Oder geht's euch anders? Und wisst ihr was? Euch allen und mir kann geholfen werden. Ich habe das große Glück, Erweckung auf deutschem Boden erlebt zu haben. Ich musste dafür nicht nach Afrika, nach USA oder sonst wohin ins Ausland reisen. Ich habe erlebt, wie sich Menschen im Auditorium von einem Gottesdienst so hingebungsvoll eingebracht haben, dass an anderen Stellen Menschen im Gebet zum Ruhen im Geist gekommen sind. Ich habe Heilungen unterschiedlichster Natur miterlebt und ich habe die Menschen davor gekannt und ich habe sie danach gekannt und ich habe gesehen, wie sehr Gott in der Tiefe ihrer Verletzungen geheilt hat. Das war beeindruckend. Und Dinge, von denen die nie gesprochen haben, weil es viel zu sehr in ihrem Herzen vergraben war. Ich bin gerade so drüber weggekommen, warum soll ich das jetzt nicht anderen Leuten wieder aufmachen? Und Gott hat es gewusst. Und Gott hat es geheilt. Und als ich dann nach Oberfranken zurückgekommen bin, habe ich nach einer pfingstlichen Gemeinde gesucht. Nicht, weil man da so schön konservativ sein kann, sondern weil ich ein Umfeld gesucht habe, in dem Menschen mutig das Eingreifen in Situationen herbeibeten und glauben. Das war für mich der Unterschied. Nicht nur Gott zugestehen, dass er ist, sondern von ihm fest erwarten, dass ihm dein Leben nicht egal ist und das Leben von deinem Nachbarn nicht egal ist und das Leben von deinem Arbeitskollegen nicht egal ist und das Leben von der Bäckereifachverkäuferin nicht egal ist. Und wenn du mit denen im Gespräch bist, dass er dann eingreifen kann und dass dann wunderbare Dinge passieren. Mein Sohn Jonathan war jetzt schon sehr oft in USA. Der geht aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen da mehrfach im Jahr hin. Aber bei seinem letzten Besuch war er in einer Gemeinde, die das pfingstliche Erbe pflegt. Und obwohl er der Sprachenrede bis dahin eher kritisch gegenüberstand, ist er in dieser Gemeinde fern von seinen Eltern zu dieser neuen Erfahrung durchgebrochen. Jetzt hat er erlebt, wie das ist, wenn man in Sprachen betet und wie einen das auferbauen kann. Eben genau wie Paulus das erklärt. Und er braucht jetzt keine theoretische Erklärung mehr. Den hat das Erleben überzeugt. Und ich habe ihn jetzt vor kurzem noch gefragt, na und wie war denn das jetzt dann? Haben Sie dir erklärt, ey, pass mal auf, ne, wir sind hier Amerikaner. Oder wie war denn das? Und dann, Leute, jetzt müsst ihr hinhören. Was war der Unterschied? Die ganze Zeit lebt er ohne das. Dann geht er in Amerika dorthin und dann, wisst ihr, was er gesagt hat? Es war eine innere Offenheit da. Es war eine innere Offenheit da. Es war im Kopf, im Herz. Ich weiß nicht genau, wo der Schalter ist. Ich frage Gott dann, wenn ich oben bin. Aber irgendwo war dieser Schalter und der Joni hat den Schalter einfach an dem Tag, an diesem Platz, in dieser Gemeinde, wo sie alle nur Englisch sprechen, weil sie nichts anderes können, umgelegt. Und mein Sohn fern von uns darf diesen Durchbruch feiern. Weil für mich ist es ein Durchbruch. Weil ich doch weiß, was man dran hat. Ich habe diese Predigt übrigens unabhängig von seinen Reiseerlebnissen vorbereitet. Es war sehr lustig. Er kommt endlich mal wieder zurück. Ne? Ich finde, es fühlt sich immer ziemlich lang an, weil der ist halt nicht nur ein Wochenende oder eine Woche dort. Und dann kam der zurück. Glücklicherweise hat seine Mutter im Februar Geburtstag, sonst, warum hätte er sonst zurückkommen sollen? Also bitte. Und dann ist er ja auch noch sehr engagierter Gemeindemitarbeiter und musste gleich am Geburtstag von meiner Frau nachmittags zum nächsten Kongress. Und deswegen war er am Vormittag da. Und dann erzählt er das. Und ich denke, ich hau mich weg. Ist ja unglaublich. Ich bereite eine Predigt vor. Ich wusste ja, was ich da predigen will. Ich wusste, dass ich das soll. Und dann war ich halt dabei, das zu machen. Ich war mitten im Tun, im Tun, im Tun, im Tun. Und dann kommt mein Sohn und sagt, und ach übrigens, was ist denn bei euch so Neues? Nett, ne? Also das müsst ihr euch echt merken, ne? Wenn ihr euch jemand fragt, wie geht's denn dir auf der Arbeit, könnte es sein, dass die ihn hier davon erzählen, wie es ihm auf der Arbeit geht. Könnte sein. Könnte sein. Eine der möglichen Gesprächsstrategien. Und ich denke, okay, dann haben wir halt erzählt, was so wegen die Tage war. Und dann haut er raus, ja, ich war in einer Gemeinde und dies und jenes. Hammer. Das war einfach genial. Weil, ne, ich meine, man kann auch glauben ohne das alles. Aber ich weiß halt, es ist echt cool, wenn man das hat. Also ihr merkt schon, ne, dem alten Pfingstler, Papa, hat es doch durchaus irgendwas bedeutet. Ich bete viel und oft in Sprachen. Wahrscheinlich brauche ich so viel Auferbauung. Ich habe mich schon mal gefragt, warum das bei mir so ist. Mir hilft sehr zu wissen, dass mein Anliegen in perfekter Formulierung, ja, ich meine, ich lese ja auch Belletristik, Romane und so Zeug, also die wissen auch, wie man formuliert. Und ich denke immer, es kommt schon noch ein wenig cooler, wenn man dann Gott genau sagt, was man will. Und ich bin drauf gekommen, ich bin dessen nicht ganz fähig. Ich formuliere immer nur, sagen wir mal, zu 80% richtig und toll. Wenn man in Sprachen spricht, ist es zu 100% richtig und toll. Das ist ein Unterschied, Leute. Ich finde es cool. Und es kommen die richtigen Inhalte. Weil manchmal stehst du vor einer Situation und weißt nicht, wie du es lösen sollst, dann grübelst du dir als Mensch eine aus und denkst dir, ja, und genau in die Richtung bete ich jetzt, in die Richtung bete ich jetzt. Und Gott sagt, die Lösung für das Thema ist übrigens ganz anders. Aber das weißt du ja nicht, mein liebes Kind. Und wenn du in Sprachen betest, wisst ihr, was du dann betest? Dann betest du genau ins Ziel dieser Lösung. Nicht wie du als kleines Menschlein denkst, dass man das dann schon lösen könnte, wo du auf Holzweg bist, sondern genau dahin, wo die Lösung ist. Weil Gott hat die Lösung, Leute. Gott hat die Lösung schon lang. Der hat ganz viele Hosentaschen und du kommst und sagst, ich bräuchte mal eine Lösung und hat er eine. Gott ist es doch völlig easy. Gott ist der Gott der Lösungen. Warum sollte man also als Christ offen sein für die Taufe im Heiligen Geist? Reicht nicht vielleicht nur durch die Entscheidung, für Jesus Gottes Kind geworden zu sein? Reicht es nicht? Ist es nicht genug? Leute, wer nicht Gottes Kind ist, dem fehlt was. Das ist Fakt. Dem fehlt was. Und ganz viele, die wir kennen, sind keine Gotteskinder. Und denen fehlt was. Deswegen ist es natürlich total wichtig, dass du durch eine Entscheidung für Jesus Christus zum Kind Gottes geworden bist. Total wichtig. Aber unser Altpräses Reinhold Ansgar, und ich bin schon so alt, ich habe den noch erlebt, der hat auf die Frage immer geantwortet, es gibt nicht mehr Heil als die Gotteskindschaft. Und das dürft ihr euch gerne hinter die Ohren schreiben. Es gibt nicht mehr Heil als Gottes Kind zu sein. Aber es gibt mehr für Gottes Kinder als die Grunderfahrung dieser Bekehrung. Unser Christsein sollte eine Entwicklung aufzeigen, die von geistlichem Wachstum geprägt ist. Und nach einer Bekehrung, also sprich der Gotteskindschaft, kann eine Glaubenstaufe kommen und nach der Glaubenstaufe kann auch eine Geistestaufe kommen. Also ihr müsst immer denken, wer Christ geworden ist, der hat sich bereit erklärt, sich einer Entwicklung zu unterwerfen. Ja, man kann sagen, ich bin Gottes Kind und jetzt ist mir alles wurscht und jetzt bleibe ich hier stehen und ich rühre mich nicht mehr. Das kann man schon machen. Aber Gott denkt schon in Entwicklungen. Also das heißt, wenn du als kleiner Mensch sagst, ich bleibe lieber stehen und ich fange am besten an, so wenig wie möglich einzuatmen, weil wenn ich einatme, dann brauche ich viel mehr Raum. Wenn ich ausatme, bin ich so klein. Ich weiß es nicht. Also natürlich gibt es auch Gründe, dass man sagt, ich mache lieber nichts. Aber Gott ist auch Gott des Wachstums und er will auch, dass in euch Wachstum ist. Und wisst ihr, was das Verrückteste ist? Um zu einer Geistestaufe zu kommen, musst du nicht mal in einer Pfingstgemeinde sein. Das hätte man mir sagen sollen, als ich eine Pfingstgemeinde gesucht habe damals. Meine Frau hat sich in der evangelischen Landeskirche bekehrt. Und verwunderlicherweise, weil sie ja ein Lobpreismensch ist, hat sie damals schon das Bedürfnis gehabt, in Sprachen zu reden, in der evangelischen Kirche, nach ihrer Bekehrung. Und weil sie nicht wusste, was es ist, hat sie es erstmal gelassen. Ich kann mir das nicht erklären, dann halte ich das mal lieber unterm Deckel. Und Gott hat sie dann nach Sonnefeld in die Gemeinde geführt. Und dort haben die Leute gewusst, was das ist. Dann haben sie sich auch irgendwann gesagt, was das ist. Und dann hat sie irgendwie gedacht, na, dann kann ich ja in Sprachen beten. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, die Lehre der Gemeinde X führt dazu, dass jemand, der von Gott befähigt wird, weil ich meine, hey, wenn wir in Sprachen beten, dann doch, weil Gott es will, weil Gott es möglich macht. Aber das Umfeld kann dazu führen, dass du manche Dinge unter den Deckel hältst. Nichtsdestotrotz hat Gott einfach manchmal Lust, jemanden jetzt die Gabe in Sprachen zu geben, zu reden zu geben. So, Johannes 20,22. Da empfingen die Jünger durch Anblasen den Heiligen Geist. Aber das war noch nicht die Geistestaufe, denn sonst hätten sie ja nicht bis Pfingsten auf die Geistestaufe warten müssen. Dann wären sie doch gleich losgezogen, weil sie wären ja voll und ganz ausgestattet gewesen, um das Evangelium an allen Enden der Erde zu verbreiten. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben auf Pfingsten gewartet. Und sie haben übrigens auf Pfingsten gewartet, nicht weil sie gemeint haben, das ist cool, wir warten einfach mal. Sondern Jesus hat gesagt, wartet, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangt. Und dann werdet ihr Zeugen bis an die Enden der Erde sein. Wer sich für Jesus entschieden hat, ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das steht in Epheser 1, 13 und 14. Das ist vielleicht dem damaligen Anblasen der Jünger vergleichbar. Und wie bei den Jüngern ist die Geistestaufe eben dann doch ein weiteres Ereignis, das an Christen mit Kraft ausstattet. Jesus sagt seinen Jüngern in den Abschiedsreden, die sind im Johannesevangelium, 3 Kapitel sind es, dass er einen anderen Tröster senden wird. An Pfingsten kam der Heilige Geist in die Welt, um seine Wirkung dort zu entfalten. Also im Endeffekt, so wie Jesus, ihr wisst schon die Geschichte mit der Child in a Manger oder so ähnlich. Also Jesus kommt auf die Erde als kleines Kind in einer Krippe, in einem Stall. So kam Jesus auf die Erde zu den Menschen. Und der Heilige Geist kam halt durch dieses Pfingstereignis auf die Erde zu den Menschen. Und seitdem entwickelt der Heilige Geist auch seine Wirkung. Und zwar sehr, sehr breit. Ihr müsst mal studieren, Altes Testament, Heiliger Geist, Wirkungen. Sehr interessant, wie selektiv das ist, wie außergewöhnlich das ist, dass immer einer, zum Beispiel der die Bundeslade gemacht hat, der Künstler, ist extra mit Geist erfüllt worden, damit er das überhaupt machen kann. So, das war es dann. Dann ist der gestorben, dann war das wieder rum. Und so ist es sehr, 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 sehr selektiv im Alten Testament, wie da der Heilige Geist zum Arbeiten in der Welt kommt. Also für die Bundeslade war es einfach nötig, weil sonst hätte er das nicht so gut hingekriegt. Kann man nachvollziehen. Und da war es nicht normal, dass jeder Heiligen Geist hat und im Heiligen Geist wirksam sein kann. Und im Neuen Testament kommt es dann auf einmal, dass er an Pfingsten kommt und jetzt auf einmal wirksam sein kann in jedem Menschen. Das ist der Hammer. Wie viel Wirkung der Heilige Geist in dir entfalten kann, das entscheidest immer noch du. Genauso wie es keine Zwangsbekehrung gibt, es keine Zwangstaufe geben und auch keine Zwangsgeistestaufe. Das Pfingstereignis macht noch lange keine Pfingsterfahrung. Das Pfingstereignis war einmalig, wie gesagt, wie Jesus wird geboren in der Krippe. Das Kommen des Heiligen Geistes auf die Erde. Aber die Pfingsterfahrung ist ein persönliches Erleben, das mit einer besonderen Ausstattung zum Dienst einhergeht. Im Apostelgeschichte 8, Verse 12 bis 16, wird eine Erweckung in Samaria durch Philippus berichtet. Als diese Nachricht dann nach Jerusalem kam, gingen Petrus und Johannes dorthin, um mit den neuen Gläubigen zu beten, nachlesen, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Nach der Bekehrung von Paulus in Apostelgeschichte 9, ihr wisst schon, ne? Schmeißt dich vom Pferd und so weiter, sendet Gott einen Boten, der beten soll, dass Paulus wieder sehend wird, weil mit dem Absturz da ist er blind geworden. Und, bitte nachlesen, mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Die Bekehrung ist also eine, die Bekehrung ist das eine und die Geistestaufe ist eine weitere Erfahrung, die Christen in ihrer Entwicklung machen können. Die Zungenrede zu empfangen bedeutet, in einer nicht gelernten Sprache zu reden, mit der man Gott loben und preisen kann, mit der man aber auch in einer für den Teufel nicht verständlichen Sprache seine Gebetsanliegen vor Gott bringen kann und sich immer sicher sein darf, dass man zu 100% richtig formuliert. Kirchengeschichtlich erwarteten Christen in den ersten 4 Jahrhunderten, dass nach der Taufe der Heilige Geist empfangen wird und man in Zungen reden kann und prophezeien. Da gibt es historische Urkunden in der katholischen, der orthodoxen, der koptischen und der indischen Kirche, die durch den ungläubigen Thomas gegründet worden ist. Also 4 große Kirchen haben Schriftdokumente, in denen drin steht, also ne, wenn so ein Christ zum Glauben kommt, dann Heiliger Geist und Sprachen und prophetisches Wirken. Das heißt nicht, dass jemand Prophet ist, aber dass jemand vielleicht manchmal einfach gebraucht wird von Gott, um in eine Situation reinzusprechen. Die Pfingsterfahrung wurde durch das Hören des Wortes, durch Handauflegung oder im persönlichen Gebet gemacht. Also 3 verschiedene Wege. Und das sichtbare Ereignis war ein besseres Zeugnis vor der Welt und ein besserer Dienst für Gott. Durch diese Erfahrung soll unsere Liebe zu Gott wachsen und unser Leben dem Leben von Jesus ähnlicher werden. Das Alte Testament spricht in Hesekiel 36, 26 und 27 von dem, was wir heute Wiedergeburt oder Bekehrung nennen. Ohne sie bleibt einem das Reich Gottes verschlossen oder, wie es in den Psalmen oft heißt, eine Torheit. Und Joel 3, da war Joel da, ne? Der wird schon wissen, warum er so heißt. Aber überleg dir mal, was in dem Buch drin steht. Ich hoffe, du hast es schon 786 Mal gelesen. Coole Sachen. In Joel 3 wird nach dem Pfingstereignis sogar von Petrus zitiert. Also das heißt, es ist gerade Pfingsten passiert, ist schon ziemlich heftig, ne, weil die haben ja das Evangelium in ihrer Sprache erfahren. Das war da halt möglich. Warum? Gott hat geschnippt und es ging. Und danach zitiert Petrus das, als man dieses Geschehen auf übermäßigen Weinkonsum zurückführen wollte, hat er gesagt, wir sind nicht voll Weines, sondern das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Juden und Griechen, also auf alle Menschen, die nicht nur die auserwählten Volksgenossen, für die Gott sich im Alten Testament so stark gemacht hat, sondern wirklich alle, die da rumlaufen. Und weiter wird dort von einer einhergehenden Ausstattung mit dem Heiligen Geist und seinen Gaben berichtet. In Joel 3 wird schon geschrieben, Leute, wenn das kommt, dann kommt noch das und das und das und das und das und das und das. Und das ist heftig, weil es heißt, Gott will wirksam werden auf wundersame Weise. Und vielleicht will er ja auch dich dazu gebrauchen. Und dann ist es ja zig Jahre her. Ich schätze mal so 300 Jahre war Joel zu Neues Testament Jesus Zeit. Wird einfach 300 Jahre vorher schon mal erzählt. Also pass auf, ne? Dann wird das und das passieren und dann passiert's. Die Lebenserneuerung ist das grundlegende Heilswerk des Heiligen Geistes. Also wenn jemand zu dem Schluss kommt, ich glaube, ich habe nicht nur alles richtig gemacht im Leben, ich brauche Erlösung, und sich dann an Jesus wendet und damit sein Erlöser anruft und das Erlösungswerk findet statt, sprich die Schuld wird einfach weggewaschen. Das ist auf jeden Fall eine Wirkung des Heiligen Geistes. Gibt es genug Zeugnisse, wo die Leute sagen, okay, ich habe gar nichts gesagt, aber irgendjemand hat Sündenerkenntnis gehabt. Wenn einer Sündenerkenntnis hat, einfach so, aus der Lamengen, einfach nur so, und du hast nicht mal an Don gesagt, dann kannst doch du es nicht gewesen sein. Sowas macht der Heilige Geist. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Weil es in der Bibel drinsteht, dass der Heilige Geist genau den Job hat. Den Job hat, Menschen dorthin zu führen und zu sagen, weißt du was, boah, das war nicht alles Opti. Und du brauchst Erlösung. Aber die Ausrüstung mit Kraft und Gaben ist ein wichtiges anderes Werk vom selben Geist. Die Geistestaufe ist eine Gnadenerfahrung, das heißt, niemand kann sich das verdienen. Aber Jesus, ich habe jetzt schon 736 Mal dafür gebetet. Und ich habe es nicht gekriegt. Funktioniert nicht. Und wenn du beim 822. Mal bist, es wird immer eine Gnadenerfahrung durch Gott sein. Weißt du was? Du hast es zwar nicht verdient, weil verdienen kann man das nicht. Aber ich gebe es dir. Das ist Gnade. Die Geistestaufe ist kein Orden und ihr lieben Ranger, auch kein Rangabzeichen. Ihr könnt euch also nicht irgendwo auf die Schulter oder auf dieses eine Fach da drauf nähen. Ich habe die Geistestaufe. Ich bin ein ganz besonderer Mensch. Ich bin nicht nur ein Mensch, ich bin sogar ein Ranger. Also es funktioniert nicht. Es ist eine Ausrüstung zum Dienst. Und wenn man von Gott so ausgestattet wird, braucht man gar nicht zu denken, dass man dadurch ein besserer Christ geworden ist. Oder in Gottes Augen mehr wert ist. Okay, ich habe die Erlösten und ich habe die Geistgetauften. Die Rechnung macht Gott überhaupt nicht auf, Leute. Und wenn sie Gott nicht aufmacht, diese Rechnung, dann braucht ihr sie auch nicht aufmachen. Das heißt, es gibt nur Erlöste. Und mancher lässt sie halt gebrauchen. Und sollte jemand durch beharrliches Gebet noch weitere Geistesgaben bekommen, sollte das doch eher demütig machen als stolz. Denn die Gaben des Geistes sind für die Gemeinde da und können nur in dem Kontext auch fruchtbar eingesetzt werden. Für deine Entwicklung als Christ sind nicht die Geistesgaben der Gradmesser, sondern die Frucht des Geistes. Die steht übrigens in Galater 5, 22 und 23. Also die deutliche Wahrnehmbarkeit von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in deinem Leben. Durch die Taufe im Heiligen Geist bekommt man Kraft aus der Höhe, also von Gott. Und man bekommt den Zugang zu Geistesgaben. Ich habe es noch nicht erlebt, dass einer, bevor er die Taufe im Heiligen Geist hatte, für Geistesgaben gebetet hat. Demnach habe ich es auch noch erlebt, dass jemand Geistesgaben hatte, noch ohne diese Geistestaufe. Das heißt, die Geistestaufe ist schon irgendwie wohl der Zugang zu diesen Geistesgaben. Und was da wem zugeteilt wird, das entscheidet immer noch der Heilige Geist. Man kann sich im Gebet nach Geistesgaben ausstrecken und am Ende entscheidet trotzdem der Heilige Geist, was du kriegst und was du nicht kriegst, weil der halt auch weiß, wie du drauf bist und was vielleicht bei dir am sinnvollsten ist, hinzusetzen. Die Geistesgaben sind, die kann man nachlesen in Römer 12, Verse 6 bis 8, im 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10, im 1. Korinther 12, 28 bis 31, im Epheserbrief 4, 7 und 4, 11 folgende und 1. Petrus 4, Verse 10 und 11. So, habt ihr jetzt aber ganz schön viele Hausaufgaben. Da gibt es das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Krankenheilung, die Gabe der Kraftwirkungen, die Gabe der Prophetie, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe der Zungenrede, die Gabe der Auslegung der Zungenrede. Ausübung der Geistesgaben übrigens nur im Rahmen der Gemeinde und alles muss geprüft werden. Gab auch schon Leute, die haben prophetisch gesagt, dass der Herr meint, dass sie diese oder jene Frau heiraten sollen. Und diese und jene Frau war völlig schockiert, weil sie sich das gar nicht vorstellen konnte. Wenn die sich das nicht vorstellen kann, dann müssen wir davon ausgehen, dass Gott sich das vielleicht auch nicht vorstellen kann. Nichtsdestotrotz, ihr Lieben, und das möchte ich schon mal sagen, gibt es Missbrauch von Geistesgaben. Da stellt sich einer hin und sagt, oh, und man denkt, boah, das hat aber jetzt cool gemacht. Und das, was kommt, ist einfach nicht von Gott. Deswegen gibt es diese Prüfung. Und ich sage auch eins, ich will gar nicht sagen, dass es immer einfach ist. Und dass man nicht manchmal auch noch ein bisschen Geduld gerne haben wollen würde und mal schauen, wie es sich entwickelt. Es ist doch viel heftiger, wenn einer hier auftritt und sagt, und dann muss einer von den Ältesten aufstehen und sagen, ist nichts von Gott. Wie steht denn dann auch die Person da? Also, ne, es muss geprüft werden, aber erwartet nicht, dass das rosig ist, wenn man dann bei der Prüfung auf den Trip kommt, dass man sagt, ist nicht von Gott. Sachen, die Druck verursachen, Sachen, die den eigenen Willen übertölpeln. Wenn Gott spricht und sagt das und das und das, dann findet es einfach Widerhall in dem Herzen von demjenigen, den es betrifft. Warum? Weil Gott auch an dem schon die ganze Zeit arbeitet. Und dann denkt immer, soll ich nicht. Auch ich habe mal überlegt, soll ich das wirklich predigen? Und dann muss man einfach halt gucken, okay, wenn Gott weiß, das ist heute dran, dann sollte ich auch wissen, das ist heute dran. Und wenn es mir schwerfällt, dann sollte ich es umso mehr machen, weil wenn es mir schwerfällt, brauche ich die Hilfe von Gott. Also, es gibt immer einen Widerhall bei solchen Dingen. Es wird in das Leben von Menschen hineingesprochen, die auch manchmal in einer echt misslichen Lage sind, wo sie sagen, soll ich das, soll ich jenes? Und es sind Entscheidungen, die Tragweite haben. Und dann kommt Gott und sagt, hey, ich bestätige das und das. Das ist doch stark. Ich finde Gott genial. Und ich finde es wichtig, dass wir ihm zutrauen, dass er in unser Leben reinspricht. Nicht, dass wir immer nur sagen, ja, Gott gibt's ganz bestimmt. Ich gehe ja schließlich jeden Sonntag in die Kirche. Ich gehe in den Gottesdienst. Also wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann muss es doch Gott geben. Wie cool ist es, dass wir nicht nur irgendwelche Säuglinge schlachten und dann meinen, wir hätten an Gott beschwichtigt, sondern wir haben einen Gott, der erstens nicht will, dass Säuglinge geschlachtet werden und zweitens uns liebt und selbst wenn wir Mist bauen, eine Lösung für uns bereithält. Das ist doch viel genialer, der sich selbst ans Kreuz nageln lässt, damit unsere Sünden weg sind. Das ist doch die viel genialere Botschaft als irgend so ein komischer Götzenkult. Und Gott will sich einmischen in unser Leben. Der will dabei sein, der will mithelfen, der will uns unterstützen. Verzeiht mir, wenn ich auf die Frucht des Geistes und auch auf die Geistesgaben heute nicht im Detail eingehe. Ich denke, das würde den Rahmen sprengen. Jesus wünscht sich, dass auch du mit der Kraft aus der Höhe angetan bist. Jesus wünscht sich von dir, dass du das ihm, von ihm in Aussicht gestellte Erbe annimmst und sein Zeuge bist ans Ende der Erde. Wer die Geistestaufe erlebt und in Sprachen betet und sich immer wieder mit dem Heiligen Geist füllen lässt, dem fallen die geistlichen Dinge leichter. Der kann viel mehr mit Liebe auf die Menschen zugehen, als es ihm seine eigene Kraft ermöglicht. Auch auf schwierige Menschen. Nicht umsonst ist Jesus im Johannesevangelium unterwegs und lässt sich zitieren mit dem Satz: Ich lasse euch nicht wie Waisen zurück. So könnte man sich doch fühlen. Ihr müsst euch mal in die Apostelei versetzen. Sind 3 Jahre mit ihm unterwegs und dann ist er einfach mal weg. Ich lasse euch nicht wie Waisen zurück. Und wisst ihr was? Uns hat er auch nicht als Waise zurückgelassen. Und wir wissen, dass der Heilige Geist kommt, uns in alle Wahrheit zu führen. Es sitzen heute Menschen unter uns, die das vielleicht zum ersten Mal hören, die erkennen dürfen, Jesus hat für mich ein Erbe. Du kannst heute mit einer ganz neuen Gottesdiensterfahrung zu dieser Tür hinausgehen. Und sicher sind auch Leute da, die schon eine Geistestaufe erlebt haben und es wieder ein wenig aus dem Fokus verloren haben. Auch diese Menschen können mit einer erneuerten Geisterfüllung in die kommende Woche gehen. Vielleicht sind sogar Gemeindeglieder hier, die schon länger im Gebet um Geistesgaben bin. Auch für die wollen wir heute beten. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir wollen die Vollmacht Gottes in unseren Gottesdiensten und im Gemeindeleben unter der Woche erwarten und erbitten. Heute hast du die Möglichkeit, dich mit dieser Kraft aus der Höhe, dem Heiligen Geist, ausstatten zu lassen. Heute stehen dir die Ältesten zur Verfügung, also der Jürgen, die Miri, ich, die Daniela macht Lobpreis, um diese Kraft Gottes in dein Leben hineinzubeten. Und wenn es denn sein muss, auch wieder hineinzubitten. Weil wenn sowas vergraben wird, ne? 1500 Jahre sind zwischen der Erkenntnis, das ist so, und der Erkenntnis, das ist ja immer noch so. 1500 Jahre ist die Welt ohne diese Geistesgabe unterwegs gewesen. Verrückt. Heute entscheidest du, ob du das von Jesus für alle seine Nachfolger bereitstehende Erbe annimmst. Wenn du dir mehr Kraft und Stärkung für dein Leben als Christ wünschst, dann komm. Wenn du dir mehr Mut wünschst, Gottes Dinge in deinem Leben umzusetzen, dann komm. Noch heute, während des Abendmahls zum Gebet. Jesus wartet und er will dich beschenken.